Wir starten in diese super wichtige Woche und ich weiß nicht so ganz, ich stehe jedes Ostern wieder neu da und frage mich, warum ist Weihnachten eigentlich dieser riesen Big Deal und alle freuen sich mit und Ostern ist so ein bisschen, ups, schon wieder Ostern. So, ja, und die große Frage ist, wann kommt der Osterhase? Aber ich glaube, dass in Ostern viel, viel mehr Kraft steckt als in Weihnachten. Und dass wenn wir Ostern verstehen und wenn wir Ostern in unser Leben hineinlassen, dass da diese Kraft des Namens Jesu ist, die in deinem Leben alles ändern kann. Und so haben wir ganz bewusst in diese Vor-Osterzeit und Osterzeit diese Serie über Jesus und die Facetten seiner Persönlichkeit und seines Wirkens genommen. Und heute geht es um Jesus, der König. Und Bernd hat es uns vorhin schon gelesen, ich würde es trotzdem nochmal lesen, du darfst es gerne in deiner Bibel mitlesen aus Matthäus, Kapitel 21, die Verse 1 bis 10. Und wir steigen so in diese Ostergeschichte ein. Als sie nicht mehr weit von Jerusalem entfernt waren und in der Nähe von Betfage am Ölberg kamen, schickte Jesus zwei Jünger voraus. Er gab ihnen folgende Anweisung: Geht in das Dorf, das ihr vor euch seht, gleich beim Ortseingang werdet ihr eine Eselin finden, die angebunden ist, und bei ihr ein Fohlen. Bindet sie beide los und führt sie zu mir. Sollte jemand etwas zu euch sagen, hoffentlich, ja, antwortet, der Herr braucht die Tiere. Und lustigerweise, dann wird man sie sofort mit euch gehen lassen. Das geschah, weil sich erfüllen sollte, was durch den Propheten vorausgesagt worden war. Sagt der Tochter Zion, dein König kommt zu dir. Er ist sanftmütig und reitet auf einem Esel, auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttieres. Die beiden Jünger machten sich auf den Weg und führten alles so aus, wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und das Fohlen, legten ihre Mäntel über die Tiere und Jesus setzte sich darauf. Und Scharen von Menschen breiteten ihre Mäntel auf dem Weg aus. Andere hieben Zweige von den Palmbäumen ab und legten sie auf den Weg. Vor und hinter Jesus drängten sich die Menschen und riefen, gepriesen sei der Sohn Davids. Gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt, und gepriesen sei Gott in der Höhe. Und so zog Jesus in Jerusalem ein und die ganze Stadt geriet in Aufregung und alle fragten, wer ist dieser Mann? Wenn ich die Geschichte lese, ist mein erster Gedanke, es wäre in Deutschland nie passiert. Außer Jesus hätte die WM gewonnen, oder? Die ganze Stadt geriet in Aufruhr, da ist Stimmung auf der Straße, da ist feierlicher Einzug, man legt Mäntel aus, ja. Und heute ist Palmsonntag. Sie haben auch diese Palmzweige abgeschnitten und gewedelt und hingelegt. Warum eigentlich? Die Palme, sie war im Orient oft ein heiliger Baum. Sie galt als Sinnbild des Lebens und des Sieges und ganz besonders in Israel als Symbol für Unabhängigkeit und den siegreichen König. So diese Stadt an Palmsonntag, sie rastet aus, weil sie glaubt, der König kommt. Das ist der, auf den wir so lange gewartet haben. Was ist dein Verhältnis zu Königen? Ich weiß nicht. Welches Bild kommt so vor deinem inneren Auge? Welcher Charakter, welche Figur? Also so eine shiny Disney-Prinzen vor dir, ja, der so mit Schmalzlocke auf seinem weißen Pferd irgendwie durchs Film reitet? Vielleicht kommt dir auch so jemand. Unsere Herr der Ringe-Fans werden ihn gleich erkennen. Der grausame König Denethor, der Zweite von Gondor. Ein Truchsess. Ja, er war gar kein richtiger König. Ja, die Profis gehen gleich ab. So, und da gibt es diese eklige Szene, wir hatten das vorhin schon, wo er in die Tomate beißt und es läuft so runter und alles an ihm ist einfach grausam. Ist das so ein Bild von König, das du hast? Ich mag den anderen Königscharakter deutlich mehr. Aragorn, ja, den wahren König, der dann auftritt. Wir leben in einer Zeit, wo wir mit Königen, glaube ich, nicht mehr so viel anfangen können, zumindest in unseren Breitengraden. Das ist so eine romantische Vorstellung. Wir Männer, wir lieben die Mittelalterfilme, so ein paar Damen auch. Ja. Ich glaube, die Damen träumen oft von ihrem Prinzen. Ja, dieses Bild ist irgendwie in unserer Kultur erhalten geblieben, der da angeritten kommt und um die Hand anhält. So, aber verloren gegangen ist uns, glaube ich, das Verständnis von einem König, der einfach umfassend bestimmen durfte. Hat er das schon mal nachgedacht? Völlig undemokratisch? Hoffentlich, aber häufig ohne gute Berater. Nicht immer zum Wohle des Volkes, oft zum Wohle seines eigenen Egos oder seines Königshauses. Wikipedia definiert, im Europa des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit war der König in der Regel der höchste Souverän seines Landes. Oberhaupt der Regierung, oberster Richter und Gesetzgeber in einer Person, auch schön. Und darüber hinaus, in manchen Staaten, wie in England zum Beispiel, war er auch das geistliche Oberhaupt. So, wenn wir über einen König nachdenken, dann muss uns bewusst sein, das ist nicht der nette kleine Disney-Prinz, den wir einfach wieder ausschalten, sondern ein König, da geht es um jemanden, der das letzte Wort hat. In allem. Und der machen kann, was er will. Und als Untertan bist du dem ausgeliefert. Und ich glaube, wenn wir uns diese Dimension von Jesus heute angucken, als eine Facette seines Wesens, dass Jesus König ist, dann fordert uns das vielleicht ein bisschen heraus, aber ich glaube, es tut uns gut. Und das wollen wir in drei Schritten machen. Jesus, der König, Jesus, der König aller Könige und der Frage, ist Jesus dein König? Wenn wir in den ersten Teil von Gottes Wort gucken, dem sogenannten Alten Testament, dann finden wir schon bei den Propheten ganz viele Aussagen, dass Gott jemanden schicken wird, einen König, der ein Friedensreich aufrichten wird. Und eine dieser Vorhersagen, dieser Prophetien, haben wir schon gelesen aus Zacharia, weil Matthäus wendet sie an in seinem Bericht über den Palmsonntag in den Versen 4 und 5. Das geschah, weil sich erfüllen sollte, was durch den Propheten vorausgesagt worden war. Sagt der Tochter Zion, dein König kommt zu dir. Er ist sanftmütig und reitet auf einem Esel, auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttieres. Und die Reaktion des Volkes, das zum großen Passafest in Jerusalem war, ist eindeutig. Johannes gibt uns diese Dimension mit. Am nächsten Tag hörten die Menschen, die in großer Zahl zum Passafest gekommen waren, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war. Mit Palmzweigen in der Hand zogen sie zur Stadt hinaus, um ihn zu empfangen. Gepriesen sei Gott, riefen sie. Gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt, der König von Israel. Da war eine ganz klare Königserwartung da. Und Jesus widerspricht der nicht. Ja, Jesus, ja, so schwäbische Understatement. Ja, nee, mach mal ganz langsam, eins nach dem anderen. Aber was dann passiert in der Woche danach ist, dass er alle ihre Erwartungen an einen König nicht erfüllt. Diese in erster Linie politische Erwartung, dass wenn der König kommt, den Gott gesendet hat, den sie in diesem Jesus sehen, dass er was macht? Die Römer rausschmeißt. Sie wieder zu einem eigenen Staat macht, unabhängig und selbstverwaltet und wahrscheinlich auch wieder mit einem König, hoffentlich einer aus der guten Reihe der alten israelischen Könige. Und sie glauben, die Israeliten zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte, sie glauben, ihr größtes Problem ist, dass da Römer sind. Aber Jesus weiß, dass es ein viel schlimmeres Problem gibt, ein viel grundlegenderes Problem ist. Dass Jesu Auftrag ist, einen Weg zu schaffen, dass Menschen ihre Schuld, ihre Sünde Gott gegenüber, sich selber gegenüber, ihrem Nächsten gegenüber loswerden können. Und dass er einen Weg schafft, wo wir Menschen von Grund auf in unserem Herzen neu werden können. Und als Jesus auf diesem Esel nach Jerusalem reinreitet, unter dem Jubel der Massen, weiß er, dass am Ende nicht der Thron von Jerusalem auf ihn wartet, sondern das Kreuz vor den Toren der Stadt. Dass die gleiche Menge, die ihn jetzt bejubelt, die ist, die an Karfreitag dann schreien wird, kreuzigt ihn, raus mit ihm, wir wollen ihm nicht. Die Schuld seines Blutes soll auf uns und den Generationen nach uns lasten. Und als Jesus dann wenige Tage später vor dem lokalen römischen Machthaber steht und dieser ihn genau mit dieser Frage konfrontiert, bist du ein König? Bist du der König der Juden? Antwortet er genau so. Das Reich, dessen König ich bin, ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, dann hätten meine Diener für mich gekämpft, damit ich nicht den Juden in die Hände falle. Nun aber ist mein Reich nicht von dieser Erde. Da sagte Pilatus zu ihm, dann bist du also tatsächlich ein König. Und Jesus erwiderte, du hast recht, ich bin ein König. Und ich glaube, mit Ostern im Fokus und den Geschichten, die wir gerne und viel von Jesus hören und erzählen und die so kinderstundentauglich sind, entsteht manchmal so ein unausgewogenes Bild in uns. Dass Jesus immer nur dieser Nette ist, der auf einem kleinen Fohlen irgendwie ganz lieb in die Stadt reinreitet und ja, Gnade hat für die Menschen und nachsichtig ist und immer lieb den Menschen begegnet. Aber schon während seiner Zeit auf dieser Erde, wenn du die vier Augenzeugenberichte liest, die wir von ihm haben, merkst du, Jesus ist nicht immer nur dieser sanft gebügelte Disney-Prinz, der allen Gutes tut, sondern auch der mächtige Herrscher, der klare Ansagen macht. Wenn du eine zweite Runde über ihn nachdenkst oder eben die Augenzeugenberichten unter diesem Blickwinkel liest, dann wirst du sehen, es gibt Situationen, wo er Krankheit gebietet, wo Dämonen in Menschen Besitz ergriffen haben und er begegnet ihnen und er schmeißt sie einfach raus. Wo selbst Naturgewalten, wir denken an die Sturmstillung vielleicht, ihm gehorchen müssen, ein Wort und es genügt. Alle sind am Ausrasten, alle haben Todesangst, Jesus steht auf und sagt, Ruhe, fertig, Schluss. Das ist nicht der sanfte Liebe, von dem man vielleicht gar keinen Respekt haben muss. Und selbst der Tod selbst, wenn wir an das Kind denken oder an Lazarus, seinen guten Freund, der schon seit Tagen im Grab liegt und alle sind, nein, mach na, ja nicht auf, der stinkt schon und oh, lass es. Und Jesus kommt und gebietet, dass er rauskommt. Und er ist lebendig, von den Toten auferstanden. Egal, wo er ist, er vertritt seine Lehre rigoros. Egal, ob gegenüber den Machthabern, der religiösen Elite. Jesus ist nicht der, der sagt, okay, ja, wenn es Ärger macht, ja, wenn meine Meinung jetzt hier nicht gewollt ist, dann sage ich dir halt nicht mehr. Er steht hin. An einem Punkt kommt es so weit, dass die Menschenmenge bereit ist, ihn über die Klippe in den Tod zu stürzen. Und er steht da und er geht keinen Millimeter zurück. Und dann schreitet er durch die Menge und geht zu seinem nächsten Ort. Jesus ist der, der am Ende dieses Zeitalters kommen wird und aufräumen wird. Der die Schuld und das Verdorbene in dieser Welt richten, bestrafen, einordnen und wiederherstellen wird. Und genauso jeden Menschen, der je gelebt hat. Weil Jesus ist der König aller Könige. Als Johannes, einer seiner engsten Nachfolger, ganz am Ende seiner Zeit eine Offenbarung von Gott bekommt über die letzten Dinge. So, wir kennen das, dieses manchmal schwer zu verstehende Buch der Offenbarung, hast du vielleicht schon mal gehört. Und da sieht an einer Stelle, wie Jesus als Reiter zurückkommt. In Offenbarung 19,16 lesen wir dann Folgendes, was er gesehen hat. Und auf dem Mantel des Reiters, dort wo der Mantel und die Hüfte, wo der Mantel die Hüfte bedeckt, stand noch ein weiterer Name: König über alle Könige und Herr über alle Herren. Jesus, er wird nicht wiederkommen als kleines süßes Baby an Weihnachten, wo Menschen kommen und so ein bisschen ihr Urteil darüber fällen, was ist jetzt mit dem? Der eine will ihn umbringen, der andere bringt Geschenke und so weiter. Sondern wenn Jesus wiederkommt, dann wird er als der König aller Könige und der Herr aller Herren kommen. Was macht das mit dir? Diese Vorstellung, dass eines Tages Jesus so kommen wird und das einfordern wird. Paulus, er hat in seinem Brief an die Kirche in Philippi Folgendes geschrieben. Es ist bekannt geworden als ein Christus-Hymnus. Ich möchte ihn euch vorlesen. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und er stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. An Weihnachten sehen wir das. In der Osterwoche sehen wir das. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Karfreitag, 15 Uhr, werden wir Gottesdienst feiern und daran gedenken. Und deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht. Er hat ihm den Ehrentitel, den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Es wird der Tag kommen, an dem jeder Mensch vor Jesus knien wird. Und ich glaube, es gibt zwei Reaktionen, die ein Mensch dann haben kann. Die eine ist, dass es für dich ein Freudenmoment wird, dass der König kommt, dass endlich das Leid und der Schmerz und die Krankheit und der Tod und alles von dieser Welt, was negativ ist, ein Ende findet und Gerechtigkeit kommt. Oder es ist der schlimmste Moment in deiner Existenz, wenn du erkennst, dass der König aller Könige seinen Platz nicht teilt, mit was immer dein Lebensziel war und ist. Alle Knie werden sich beugen und ich glaube, es ist gut, wenn wir hier auf der Erde schon anfangen, das zu tun und zu üben und diese Herzenshaltung zu bekommen, dass er der König aller Könige ist. Der Tag kommt, an dem Jesus sein Königreich auch physisch aufrichten wird. Das ist uns versprochen. Ja? Die Juden damals, sie hatten das gehofft, dass es da schon tut. Aber er musste erst eben das grundlegende Problem ändern. Aber er wird wiederkommen und er wird ein Königreich aufrichten und er wird seinen Rang einfordern von jedem. Und er wird das respektieren. Wenn wir in diesem Leben entscheiden, dass wir mit Gott unterwegs sein wollen, dass er unser König ist, dann wird er uns für immer mit in sein Königreich nehmen. Aber wenn wir hier entscheiden, wir sind unser eigener König oder wir machen irgendwas zu unserem König, das nicht Jesus ist, dann wird Jesus auch das respektieren. Er wird deine Meinung und deine Entscheidung respektieren. Aber sie wird bedeuten, dass du für immer nicht Teil seines Königreichs sein wirst. Und deswegen ist diese Frage am Ende die entscheidende Frage deines Lebens, meines Lebens. Ist Jesus dein König? ist Jesus mein König. Und ich sage das so oft, wir behandeln Gott manchmal so, und da bin ich ja mit uns allen im gleichen Boot, wie so eine App, die haben wir halt auch noch auf dem Handy. Und da gehen wir auch noch. Und wenn Zeit ist und wenn Kraft ist und wenn noch Geld da ist, dann ist Gott schon auch König. Aber da gibt es ganz viele andere Herzenskönige in meinem Leben, von denen ich mir hoffe, dass sie mir Wert geben, Identität oder eine Sicherheit. Ich glaube, jeder von uns hat Dinge, die wir preisen, um im Palmsonntag-Slang zu bleiben, denen wir Mäntel auslegen und Palmzweige hinlegen, in der Hoffnung auf Leben, auf Sieg, auf Unabhängigkeit. Ich weiß nicht, was es bei dir ist. Der nächste Urlaub? Der nächste größere Urlaub? Das nächste größere Gehalt? Das neue Technik-Dingsbums? Was immer es ist, ja? Was ist es? Die erhaltene Gesundheit? So Hauptsache gesund, höre ich immer wieder. Ist in unserer Gesellschaft ein großer Wert geworden. Hauptsache gesund, echt? Also lieber todkrank mit Jesus als gesund und ohne Jesus. Weil am Ende ist nicht die entscheidende Frage, ob ich mit 90 noch topfit wie der Dieter durch die Gegend springe, ja? Sondern ob Jesus in meinem Herzen König ist. Und wir merken, selbst gute Könige, selbst gute Dinge in unserem Leben haben oft so diesen Punkt, an dem es kippt. Merkt ihr das? Also vermutlich sind wir uns alle einig, so ja, Drogen nehmen ist schlecht und da gibt es noch ein paar Dinge, die man einfach nicht tun sollte. Okay. Aber sind wir uns einig, dass die Jagd nach dem nächsten kleinen König in meinem Leben, der vielleicht gut ist an sich, in eine Abhängigkeit führen kann, die mich wegbringt von Jesus? Gestern die gleiche Predigt bei unseren italienischen Geschwistern gepredigt und da habe ich dieses Beispiel benutzt. Da war ich so am Anfang, als Teenie bist du froh, wenn du einfach was zum Fahren hast. Ein Roller, 50 Kubik, du bist die Nervensäge auf der Straße, völlig egal, du bist stolz wie Oscar. Und ja, es riecht auch, wenn du vorbeigefahren bist. Ja? Zwei Takte. Gut, und dann kommt irgendwann, du merkst, es reicht dir nicht mehr. Du brauchst was Besseres. Du hast so lange gespart gehabt auf den Roller, du hast den Führerschein gemacht und du hast dir erwartet, jetzt bin ich unabhängig, ja, jetzt bin ich der große Macker und Mama kann mir nicht mehr sagen, ich kann einfach alleine fahren. Und dann kaufst du den ersten Gebrauchtwagen, die Schrottschüssel, so, ja, du weißt genau, nächster TÜV ist Killer, aber so lange hält die. Und du sparst wieder und du kaufst es und bist so stolz und ja, denkst, du bist der Coolste, drehst die Boxen auf, die nichts können und fährst durch die Stadt und ja. Und dann merkst du, okay, irgendwann reicht das nicht mehr. Du brauchst das Bessere. Brauchst den Neuwagen. Dann reicht beim ersten Mal der Dacia. Ja, dann muss es ein deutsches Auto werden. Und bei den Italienern war dann der Gipfel, es muss ein Ferrari sein, natürlich, klar. Aber ich glaube, wir kennen diese Dynamik. Ist es schlimm, ein Auto zu haben? Oder in den Urlaub zu gehen? Oder ein bisschen für seine Altersvorsorge was zur Seite zu legen? Nein. Aber wenn wir nicht aufpassen, dann drehen diese Könige irgendwann das um, dass du was haben musst. Du musst jetzt den krasseren Urlaub erleben, sonst ist in dir ein Loch, das schreit, ich brauche mehr. Ich brauche eine neue, eine extremere, eine verrücktere Erfahrung. Ich brauche mehr Zeug. Wir brauchen einen wahrhaft guten König. Und ich habe mir eine Vorbereitung Zeit genommen und so ein Brainstorming gemacht. Was heißt denn das, dass Jesus der König aller Könige ist für mein Leben? Und ich lade dich ein, wenn du das möchtest, vielleicht kurz die Augen zuzumachen und ich werde dich in diese Liste mit hineinnehmen. Jesus als König in meinem Leben heißt, er ist König über meinen Körper und meine Kraft. Er ist König über meine Gedanken, über meinen Wertekodex. Jesus ist der König über meine Wünsche, meine Träume, meine Ziele. Er ist König über meinen Besitz und meine Zeit. Jesus, er ist der König über mein Single-Sein, meine Partnerwahl und meine Partnerschaft. Wenn Jesus der König über alles ist, ist er der König über meine Kinder und auch meine Kindererziehung. Er ist König über meine Versorgung. Er ist König über meine Sexualität. Er ist König über den Umgang von mir mit anderen Menschen, Freunden wie Feinden, sozial Gleichgestellten, aber auch Ärmeren und Reicheren. Jesus ist König über meinen Medienkonsum. Als König hat Jesus das letzte Wort in allem. Du musst gerne die Augen wieder aufmachen. Was macht es in dir, wenn du das so bereicheweise anguckst? Also in mir sind zwei Reaktionen. Es gibt die eine, da bin ich so froh, dass er der König ist. In manchen Bereichen bin ich so froh, dass da jemand ist, der über mich wacht, der mich versorgt, der nach mir guckt, wo ich weiß, hey, meine Zukunft ist sicher in seinen Händen. Ich brauche mir eigentlich keine Sorgen machen. Und dann gibt es die Kategorien, wo ich merke, wäre ich gern selber König. Da würde ich gern selber bestimmen, was richtig und was falsch ist. Wie viel Zeit, Kraft, Geld, Nerven in diese Themen laufen. Was ich mir angucke und was ich mir nicht angucke. Wie ich mit den Leuten umgehe, die ich nicht so gut leiden kann. Da würde ich gern selber die Regeln machen. Aber wenn Jesus König über alles in unserem Leben wird, dann hat er das letzte Wort. Und ich glaube, viele von uns haben diese Entscheidung irgendwann in ihrem Leben getroffen, so eine Grundsatzentscheidung, wir nennen das Bekehrung, wo sie gesagt haben, ab jetzt nicht mehr ohne Gott, sondern mit Gott. Und viele haben da so einen, vielleicht einen Moment oder einen Prozess, einen Zeitraum in ihrem Leben, wo sie sagen, da habe ich diese Entscheidung getroffen. Das Bittere ist gar nicht diese Entscheidung, sondern der Prozess, der danach kommt. Das ist das Schmerzhafte. 40, 50, 30, 20 Jahre mit Jesus unterwegs zu sein und zu lernen, zu buchstabieren, was es heißt, Jesus ist König in meinem Leben. Auch in den Bereichen, wo ich es lieber anders hätte. Luther, er hat mal über die Taufe wohl gesagt, der alte Adam in uns soll ersäuft werden in der Taufe. Nimm dich aber in Acht, das Aas kann schwimmen. Und ich glaube, das ist, so kernig Luther das formuliert hat, ich glaube, es ist das, was wir als Christen oft erleben. Wir haben doch diese Entscheidung getroffen und dann merke ich, zack, der alte Arno ist wieder da und macht, was er will. Und Jesus muss mich zurückrufen und sagen, hey, du hast gesagt, ich soll dein König sein. Lass uns nochmal drüber reden. Und ich muss diesen alten Arno wieder ersäufen und sagen, du bist in der Taufe gestorben. Du hast keinen Anspruch mehr auf mein Leben. Jesus ist der König. Hör auf, mir einzureden, ich bräuchte mehr von irgendwas, ich bräuchte was anderes, ich bräuchte was Neues. Ich habe Jesus. Und eigentlich haben wir in Jesus doch alles, was wir uns wünschen und was wir brauchen. Wenn wir Jesus wirklich in allem vertrauen würden, und es ist ein Prozess, das in seinem Leben nach und nach zu entwickeln, aber wenn es perfekt wäre, dann könnten wir sorgenfrei durch diese Welt gehen. Jesus ist der König, ihm gehört alles, er kann alles, er weiß alles, er steht außerhalb von Raum und Zeit. Warum in aller Welt mache ich mir über irgendwas Sorgen? Wir könnten angstfrei sein. Jesus ist mächtiger und stärker als alles, was wir erleben. Jede Krankheit, jede komische Familiensituation, jeder Arbeitsplatzverlust ist völlig egal. Wenn ich wirklich glaube von tiefstem Herzen, dass Jesus der König ist, brauche ich keine Angst haben, dann ist meine Zukunft sicher und ich weiß, ich lebe in diesem schon jetzt und noch nicht. Es beginnt in mir, aber es ist noch nicht vollendet. Aber dieser Kampf ist schon entschieden, weil ganz am Ende wird Jesus ihn für sich entscheiden in meinem Herzen, wenn ich das möchte. Es gibt nichts in dieser Welt, über das Jesus nicht König ist. Über alle Nationen, über die Schöpfung, über den Zeitgeist, die Kulturen, die Zeitalter. Über alle Machthaber. Über alle Menschen, über Krankheit, Sünde, Tod, das Gericht, die Zeit und Ewigkeit, über die unsichtbare Welt. Sowohl die Gute mit all ihren Engeln, als auch die Böse mit allen Feinden Gottes. Jesus ist die höchste Autorität. Und er ist ein guter Gott. Er ist der perfekte König. Und nochmal diese Frage, was macht das mit dir? Löst es Angst aus oder löst es Freude aus? In welchen Bereichen löst es Angst aus? In welchen löst es Freude aus? Dass Jesus der König ist. Als Jesus über diesen Planeten gelaufen ist als Mensch, hat er die religiöse Elite immer wieder konfrontiert. Immer wieder hat er ihnen gesagt, Freunde, wisst ihr was? Ihr macht nach außen hin alles richtig. Nach außen hin haltet ihr alle Gebote des Königs. Und immer wieder sagt er seinen Jüngern auch, macht's wie die Pharisäer, macht's wie die religiöse Elite. Die machen das richtig, richtig gut. Aber die haben ein Problem, die sind mit dem Herzen nicht dabei. Und das ist so der letzte Punkt, zu dem ich kommen will. Jesus als König, er will nicht, dass du die äußeren Formen einhältst. So, wenn wir ehrlich sind, wollen wir das als Eltern oft, gell? Oh, hört einfach, mach doch einfach, was ich gesagt habe. Es gibt keinen pädagogischen Mehrwert, sonst was, mach einfach. Jesus möchte zutiefst eine Beziehung mit dir haben. Er möchte nicht dein König sein, weil er das braucht für sein Ego. Ja, oder weil sein Reich nicht kommen kann, wenn du dich nicht perfekt verhältst. Sondern Jesus will in deinem Herzen mit dir Beziehung leben. Er braucht keine religiöse Form. Er braucht nicht, dass du deine Bibel liest und zum Gottesdienst gehst, aber innerlich völlig kalt bist und auch keinen Bock hast, das zu ändern. Aber Jesus möchte dich einladen, ihn als König zu akzeptieren und dich mit ihm auf dem Weg zu machen. Dieses Feuer, vielleicht diesen glimmenden Docht, der in deinem Herzen, in deinem Leben noch ist oder in Bereichen noch ist, wo du die Hoffnung fast aufgegeben hast, den nochmal anzufachen, mit dir nochmal einen Schritt zu gehen, nochmal eine Hoffnungsperspektive reinzugeben. Vielleicht will er gar nicht deine Umstände ändern, das, was dein lautestes Gebet ist, sondern dich in den Umständen. Dein Charakter, dein Wesen. Gottes erstes Ziel mit deinem Leben ist nicht dein Erfolg, deine Gesundheit, der tolle Urlaub oder sonst was, sondern dass du Jesus Christus ähnlicher wirst. Und das beginnt damit, ihn im Zentrum unseres Seins zu verankern, als den König aller Könige. Ich weiß nicht ganz genau, wie die Station diese Woche aussehen wird, die hier aufgebaut wird in unserem Ostergebetsraum. Herzliche Einladung, den zu besuchen. Aber es wird eine geben, wo du eine Krone mitnehmen kannst. Und ich lade dich ein, diesen Ostergebetsraum diese Woche zu besuchen, die Stationen zu machen, mit Gott in Kontakt zu kommen und auch zu machen, was immer an dieser Kronenstation ist. Aber nimm diese Krone vielleicht mit und sag, hey, ich mache mir die an meinen Schlüsselbund, ich lege mir die irgendwo hin, wo ich sie sehe, und da, wo ich Zähne putze, jeden Tag dreimal natürlich, wie der Zahnarzt sagt. Und ich erinnere mich dran, hey, Jesus ist der König in meinem Herzen, ich möchte das. Mir wurde die Woche ein Bild zugeschickt, das jemand im Gebet hatte. Das möchte ich zum Abschluss weitergeben. Da ging es darum, dass jemand seine ganzen Sachen, sein ganzes Leben, alles, was seine Identität und sein Leben ausmacht, wie so eingeschlossen hatte mit einem Schloss. Und immer wenn was dazu kam, hat er das damit reingesteckt und es wurde immer enger, diese Last wurde immer größer, aber man hatte so ein bisschen alles in Kontrolle. Es war in dem Rahmen, den man selber abgesteckt hat, und man hatte den Schlüssel dazu. Und in diesem Bild kam Jesus dann dazu und bot den Schlüssel für das Schloss an. Gesagt, mach dich frei von dieser Last, die dein Leben runterdrückt, den vielen Dingen, die du kontrollieren willst, wo du König sein willst, wo du obendrauf sitzt. Hier ist der Schlüssel, ich gebe ihn dir. Und die Herausforderung ist, diesen Schlüssel zu nehmen, aufzuschließen und diesen Kontrollverlust zu erleiden. Und ich glaube, uns Deutschen fällt das schwer, das aufzugeben, in Kontrolle zu sein. Aber ich möchte dich heute einladen. Wir haben das vorhin aus der anderen Perspektive gesungen, dass wir Jesus aussprechen über all die Situationen, wo wir ihn brauchen. Vielleicht ist das Pendant von der anderen Seite dazu. Jesus lädt dich ein, die Kontrolle loszulassen. Du kannst nicht Jesus wollen und die Kontrolle behalten, das funktioniert nicht. Aber wenn Jesus dein König ist und du ihm vertraust, dass das gut mit dir meint, dann kannst du diese Last aufschließen, abfallen lassen in dem Wissen, ich habe immer noch keine Antwort, wie das weitergeht mit meinen Kindern, meiner Familie, meiner Gesundheit, meinem Arbeitsjob, mit was auch immer es ist. Aber ich weiß, dass der König aller Könige für mich sorgt. Und meine einzige Aufgabe ist, den Namen Jesu auszusprechen über meinem Leben, versuchen, an diesem Herz Gottes dran zu sein und mit ihm zusammen unterwegs zu sein. Und der König aller Könige, der das eh viel besser kann als du und ich, der wird sich darum kümmern. Ich möchte mit einem Auszug aus Psalm 47 enden. Und vielleicht magst du dazu aufstehen und dann starten wir in das Lied König aller Könige. König David denkt über diesen König nach und hat folgendes Loblied, Gebet aufgeschrieben. Ihr Völker auf der ganzen Welt, klatscht in die Hände, lobt Gott und lasst euren Jubel laut hören. Denn der Herr, der Höchste, er ist ehrfurchtgebietend. Er ist ein mächtiger König über die ganze Welt. Unter dem Jubel seines Volkes ist Gott wieder in den Himmel emporgestiegen. Der Schall der Posaunen begleitet ihn, den Herrn. Singt, ja, singt Psalmen für unseren Gott. Singt und musiziert für ihn, unseren König. Denn Gott ist der König der ganzen Welt. So singt und spielt ein kunstvolles Lied. Gott herrscht als König über alle Völker. Er hat sich auf seinen heiligen Thron gesetzt. Mächtige Herrscher aus anderen Völkern versammeln sich. Sie alle vereinen sich zu einem Volk, das zum Gott Abrahams gehört. Denn alle Könige, auch die in deinem Herzen, gehören Gott. Er allein ist hoch erhaben. Jesus, das wollen wir bekennen, das wollen wir singen, auch in diesem Lied jetzt. Und ich bete, dass du in unseren Herzen arbeitest. Dass du deinem Geist durch die Reihen gehst und spezifische Bereiche und Situationen ansprichst. Wo du als guter König uns um Kontrollverlust bittest, damit dein gutes Wirken in unserem Leben sich ausbreiten kann. Herr, helf uns zu glauben. Helf uns, dir zu vertrauen und deine liebende Wahrheit anzunehmen. Helf uns, keinen anderen König zu haben als dich allein. Wir beugen unsere Knie gerne vor dir. Du bist der König aller Könige. Amen.